Dieser Podcast wird unterstützt von Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mindestens 70.000 Menschen haben bei der Europawahl explizit für einen Kandidaten gestimmt, der bei keiner Partei ganz an der Spitze stand. Thomas Weitz.
Wenn wir zwei Abgeordnete sind, dann wird einer von uns die Delegationsleitung übernehmen müssen. Ich biete mich dafür gerne an. Ich denke, zumindest für den Anfang mit der Erfahrung, die ich mitbringe, mit den Netzwerken, die ich mitbringe, kann ich hier gut beitragen.
Mehrere Monate nach den Standardenthüllungen über Lena Schilling und erst nach der Europawahl steht jetzt fest. Nicht sie wird die grüne Delegation in Brüssel anführen, sondern ihr Hintermann.
Manche wollten, denke ich, auch ein Zeichen setzen, dass eben die grüne Spitze eine Fehlentscheidung getroffen hat und somit der grünen Parteispitze ein bisschen etwas zu denken mitgeben.
Wer also ist Thomas Weitz? Und was sagt sein außergewöhnlicher Erfolg über den Zustand der Grünen aus? Darüber sprechen wir heute. Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik hier beim Standard. Jetzt haben wir selbst einige Tage nach der Europawahl noch eine Art Wendung gesehen im Wahlkampf der Grünen. Deren Listenzweiter Thomas Weitz hat eine anscheinend historische Menge an Vorzugsstimmen bekommen. Also diese Stimmen, wo man den Namen einer Person noch neben das Kreuz, in dem Beispiel bei den Grünen, dazu schreibt. Vor allem auch im Vergleich zur Listenersten Lena Schilling. Was hat es damit auf sich?
Ja, Tobi, absolut. Das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Ganz grundsätzlich ist es mal bemerkenswert, weil Lena Schilling, eben die Listenerste, um fast 30.000 Vorzugsstimmen weniger bekommen hat als er. Das ist ganz prinzipiell eher ein unüblicher Vorgang in Österreich. Es gibt hier die Tradition, dass Wählerinnen und Wähler eben vor allem den Listenersten ihre Vorzugsstimme geben. Das zeigt sich auch bei den Spitzenkandidaten der anderen Parteien. Bei Weitz kommt aber auch noch hinzu, dass er bis in diesen Wahlkampf hinein eigentlich in einer breiten Bevölkerung weitgehend unbekannt war. Also wenn man es zum Beispiel vergleicht, ich habe mir nochmal angesehen von 2019 die Vorzugsstimmenergebnisse, also von der vergangenen EU-Wahl, da hat Caroline Edtstadler eben zum Beispiel ganz knapp den damals Listenersten Ottmar Karas überholt. Aber Caroline Edtstadler, muss man sich denken, war zu diesem Zeitpunkt längst eine breit bekannte Spitzenpolitikerin, die war damals Staatssekretärin im Innenministerium vom Kickl, galt als seine Aufpasserin, hatte eine enorme Medienpräsenz, also ganz anders als EU-Politiker in der Regel. Und Weitz hingegen ist ein steirischer Biobauer, der in seiner Partei und auch bei der grünen Basis durchaus ein geschätzter EU-Politiker ist, aber eben kein Showman, der davor irgendwie die Massen bewegt hätte.
Ich muss auch dazu sagen, dass zu diesen Vorzugsstimmen, dass da auch gerade erst die finalen Zahlen bekannt gegeben werden. Das heißt, die Zahl dürfte noch weiter hochgehen und man kann dann auch auf der Standard.at und in der Zeitung dazu noch mehr nachlesen in nächster Zeit. Aber Katharina, was ja noch dazu kommt, ist, dass mittlerweile die Grünen auch bekannt gegeben haben, dass eben dieser Thomas Weitz jetzt in Brüssel auch die sehr wichtige Delegationsleitung übernehmen wird. Also er wird quasi die Delegation dort anführen und nicht die Spitzenkandidatin Lena Schilling. Ist das jetzt eine Konsequenz aus diesem Vorzugsstimmenerfolg?
Die Grünen selbst argumentieren es anders. Die haben gestern eine Presseaussendung verschickt und darin gemeint, naja, eigentlich so mir nichts, dir nichts nebenbei. Übrigens, es wird jetzt Thomas Weitz Delegationsleiter. Und das ist aber eh so wie auch in der vergangenen Periode, dass eben der erfahrenste EU-Parlamentarier diese Funktion übernimmt. Also da wurde das so ein bisschen eben nebenbei her erzählt und runtergespielt. Und natürlich ist es auch so, dass Weitz mehr Erfahrung hat als Lena Schilling, aber es wurde ja auch bis zuletzt eigentlich nicht gesagt, dass es ganz klar wäre, er würde Delegationsleiter werden, ganz im Gegenteil. Und natürlich ist es faktisch so, dass die Grünen irgendwie darauf reagieren mussten, dass Weitz jetzt eben diesen doch unglaublichen Achtungserfolg in der eigenen Wählerschaft verzeichnet hat. Es war ja schon ganz bestimmt für viele Wählerinnen und Wähler, die ihm eine Vorzugsstimme gegeben haben, ein ganz bewusster symbolischer Akt, der da gesetzt wurde.
Ich bin da vorher ein bisschen drüber gesprungen, aber wahrscheinlich die wichtigste Frage. Wie hat denn dieser steirische Biobauer vom zweiten Listenplatz aus so massiv viele Vorzugsstimmen bekommen? Woran liegt das?
Ich habe darüber unter anderem mit dem Politikwissenschaftler Laurenz Einser-Jedenastik gesprochen. Der meinte, naja, nach Bekanntwerden der Vorwürfe rund um Schilling waren wohl viele mit der Spitzenkandidatin unzufrieden, wollten aber offenbar aus inhaltlicher Überzeugung dennoch Grün wählen. Und für die war diese Vorzugsstimme für Weiz dann so quasi ein Ventil des Unmuts. Also man gibt den Grünen trotzdem die Stimme, aber zeigt, hey, eigentlich bin ich nicht ganz zufrieden. Weiz gilt in der grünen Basis aber auch einfach als verdienter, fleißiger Machertyp. Er ist ja auch irgendwie sehr sympathisch im Auftritt und unprätentiös und er hat ganz bestimmt auch einige Stimmen völlig unabhängig von der Causa Schilling bekommen, weil er eben so ist, wie er ist. Manche wollten aber, denke ich, auch ein Zeichen setzen, dass eben die grüne Spitze eine Fehlentscheidung getroffen hat und somit der grünen Parteispitze ein bisschen etwas zu denken mitgeben. Und eine Mischung aus diesen unterschiedlichen Motiven bei verschiedenen Wählerinnen und Wählern hat wohl dann eben zu diesem doch sehr beachtlichen Ergebnis geführt.
Also zur Einordnung, wenn wir jetzt am Sonntag am Wahlabend noch gesagt haben, dieser Stimmenverlust für die Grünen, der leichte Stimmenverlust, da zeichnet sich nicht wirklich die ganze Aufregung der letzten Monate ab, dass wir sie da bei den Vorzugsstimmen und der Delegationsführung jetzt sehen, kann als Signal gewertet werden, Unmut gegenüber der Parteiführung.
Ich würde das definitiv schon so sehen und auch wenn sicher nicht jeder Einzelne, der seine Vorzugsstimme so vergeben hat, genau diesen Hintergrund im Kopf hatte, ist dieses doch eben so bemerkenswerte Ergebnis für den Listenzweiten, der vorher gar nicht in einer breiten Bevölkerung bekannt war, wohl schon so zu werten.
Katharina, wir müssen gleich noch weitersprechen, aber vorher machen wir eine kurze Werbepause und dann auch noch einen kurzen Anruf in Brüssel. Wir sind gleich zurück.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruitz, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruitz jetzt gebührenfrei kennenlernen. Auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Thomas Mayer, Europakorrespondent in Brüssel. Wir brauchen schon wieder deine Einschätzung. Dieses Mal nämlich zu dieser Delegationsleitung, die der grüne Thomas Weiz jetzt statt Lena Schilling übernimmt. Ich wollte dich fragen, was diese Delegationsleitung überhaupt bedeutet. Was für ein Machtverlust ist das für Lena Schilling?
Ich denke, es ist weniger eine Frage der Macht, sondern die Delegationsleitung hat vor allem eine Funktion. Es soll der Delegationsleiter aus einem Land, es ist eine nationale Delegation, der soll die Abgeordneten koordinieren. Im Fall der Grünen gibt es nur zwei Abgeordnete, also insofern ist der Delegationsleiter ein Leiter von zwei Abgeordneten. Es gibt natürlich Länder oder Delegationen von größeren Parteien, da geht es um viel mehr Abgeordnete, sagen wir mal 5 oder 6, wie die FPÖ zum Beispiel. Und daraus ergibt sich schon natürlich die Antwort. Wenn man 10 Abgeordnete hat, die sich die Arbeit aufteilen müssen, nach Sektoren, nach Inhalten und so weiter, dann muss das jemand koordinieren. Und das genau ist die Funktion des Delegationsleiters. Es ist das eine unbezahlte Funktion, eine Ehrenfunktion, wenn man so will. Da kriegt man weder mehr Geld dafür, noch hat man speziell andere Mitarbeiter, sondern man macht das eben für seine eigene Gruppe, damit man auch innerhalb der Gesamtfraktion, sozusagen theoretisch unter 27 nationalen Delegationen, auch seinen Platz behaupten kann, weil natürlich auch Delegationen aus anderen Ländern auch Ansprüche haben auf die Gesetzgebung beziehungsweise auf bestimmte Themen. Das alles muss untereinander abgestimmt werden und das macht der Delegationsleiter. Dazu wäre zu sagen, dass Thomas Weiz bis jetzt nicht Delegationsleiter war, das war Monika Warner, aber er ist natürlich seit 2017 im Europäischen Parlament in Straßburg. Er weiß, wie das funktioniert, er kennt alle Tricks und Regeln und es wundert mich eigentlich ehrlich gesagt, dass es da überhaupt eine Diskussion gegeben hat, wer diese Delegationsleitung übernimmt, weil Lena Schilling ist eine Aktivistin, die keinerlei Erfahrung hat mit parlamentarischer Arbeit, nicht mal in einem Gemeinderat war. Also sie wäre wahrscheinlich von vornherein nicht wirklich geeignet gewesen, diese Funktion zu übernehmen, weil sie ja den Betrieb von innen her nicht kennt, der naturgemäß sehr komplex und sehr kompliziert ist.
Damit wir diesen eher unbekannten Politiker Thomas Weiz besser kennenlernen, die Kollegin hat am Anfang schon angesprochen, er ist Biobauer. Was ist das für ein Mensch? Was ist sein Hintergrund, Tom?
Ich würde sagen, er ist ein spannender Abgeordneter. Als ich ihn kennengelernt habe, war ich verblüfft, weil mir stand ein Mann gegenüber, der völlig unbekannt war, der sehr geschliffen Hochdeutsch spricht. Und ich hatte eigentlich anfangs den Eindruck, das ist ein akademisch gebildeter Spezialist, der sehr beredt und sehr ruhig und kompetent über europäische Dinge spricht. Bis ich dann draufgekommen bin, dass er eigentlich ein Bauer aus der Südsteiermark ist. Er ist zwar in Wien geboren, aber er hat familiär bedingt auch einen Zugang zur Landwirtschaft. Er ist der Sohn eines Eisenbahners übrigens. Er hat nicht mal die Matura gemacht, er hat auch nicht studiert. Er ist vom Typus her ein klassischer grüner Biobauer, würde ich sagen, der da in die hohe Politik in Europa eingestiegen ist. Das war im Jahr 2017, nachdem Eva Klawischnig als Parteichefin zurückgetreten war, hat die damalige Delegationsleiterin und Vizepräsidentin des Parlaments, Ulrike Lunacek, einen Wechsel vorgenommen. Sie ist zurückgegangen in die österreichische Innenpolitik und deswegen ist Thomas Weitz nachgerückt zunächst. Kurioserweise ist er 2019 wieder ausgeschieden aus dem Parlament, weil die Grünen damals nur 2 Mandate gemacht haben. Aber nach dem EU-Austritt Großbritanniens, dem Brexit, wurden die Mandate im Europäischen Parlament Anfang 2020 neu verteilt. Den Grünen ist dadurch ein drittes Mandat zugefallen und Thomas Weitz ist wieder ins Europäische Parlament zurück eingezogen, wo er eben bis heute tätig ist. Auf der internationalen Ebene bemerkenswert ist, er war zwar nie Delegationsleiter, hat im Europäischen Parlament nie eine Führungsfunktion inne gehabt, aber er hat sich sehr früh auf der europäischen grünen Ebene, Parteiebene engagiert und er ist bis heute Co-Parteichef der Europäischen Grünen Partei neben der Französin Mélanie Vogel.
Und du hast schon gesagt, du hast seine Arbeit auch schon länger beobachtet. Was hat denn dieser Thomas Weitz bis jetzt für eine Politik gemacht auf europäischer Ebene?
Bei ihm kann man 2 Dinge besonders hervorheben. Das ist einerseits der Bereich, aus dem er kommt, aus der Landwirtschaft, Agrarbereich. Er ist besonders engagiert im Bereich Tierschutz. Also alles, was mit Tiertransporten zu tun hat, mit der Größe von Batterien, wo Legehennen sind und so weiter. Also alles, was da geregelt werden muss im Kleinen, da ist er sehr engagiert. Renaturierung zum Beispiel, das sind sozusagen seine Leibthemen. Er ist sehr kritisch, was die industrielle Landwirtschaft betrifft, was Gentechnologie betrifft und vertritt hier für einen Österreicher nicht unbedingt überraschend das Konzept einer naturnahen ökologischen Landwirtschaft der Kleinbauern. Das ist ein großer Bereich. Der andere Bereich ist, wie gesagt, die Erweiterung, die Nachbarländer auf dem Westbalkan und die osteuropäischen Länder. Also um das auch ganz aktuell anzubinden an die Europawahl. Er war zum Beispiel ein Mentor als Co-Parteichef für eine slowenische grüne Partei, die jetzt am vergangenen Sonntag quasi aus dem Stand 10% gemacht hat und damit ein Mandat im Europäischen Parlament auch errungen hat. Als drittes könnte ich vielleicht noch erwähnen, das ist auch bemerkenswert bei ihm, er ist auch ein Generalist. Er hat die Fähigkeit, dass er sich sehr schnell in einzelne Themen einarbeiten kann und dafür auch sprechen kann. Also um das an Beispielen zu sagen, man kann mit Thomas Weitz sehr gut über Sicherheitspolitik, über den Krieg in der Ukraine, über die Beziehungen zu Russland und Wladimir Putin sprechen. Also er hat die ganz natürlichen Fähigkeiten, hier Delegationsleiter zu sein, weil er muss ja natürlich für die Grüne Partei, die in Österreich eine Regierungspartei ist, auf der europäischen Ebene auch breit aufgestellt sein und auch kommunizieren können. Also insofern ist das keine Frage, dass er diese Aufgabe von Monika Warner übernehmen wird. Es wird spannend sein zu sehen, wie Lena Schilling sich daneben entwickeln wird. Wir haben überhaupt keine Ahnung noch, wofür sie überhaupt stehen wird, welche Themen sie übernehmen wird. Sozusagen ihr Statement Klimaschutz, das ist ja allgemein, weil Klimaschutz, das ist, wenn ich es mal so flapsig sagen darf, alles oder nichts. Aber worum genau sie sich kümmern wird, wie das zusammenhängt mit allgemeiner Wirtschaftspolitik und so weiter, mit Außenhandel zum Beispiel, ja, mit globalen Beziehungen, das wird sich, glaube ich, erst noch herausstellen müssen. Dazu ist auch noch Zeit. Die Konstituierung des Parlaments ist erst Mitte Juli und bis dahin müssen die intern noch sozusagen klären, wer da wofür zuständig ist, wer sich womit beschäftigt.
Ein sehr unterschiedliches grünes Duo, das da jetzt von Thomas Weitz angeführt werden wird. Thomas Mayer, vielen Dank für die Einschätzung aus Brüssel.
Ja, danke schön auch.
Katharina Mittelstädt, eine Frage habe ich noch an dich. Denkst du denn, dass diese ganzen Entwicklungen rund um das Wahlergebnis, jetzt auch rund um den enormen Vorzugsstimmenerfolg von Thomas Weitz im Gegensatz zu Lena Schilling, den Grünen zu denken geben wird tatsächlich? Werden sie über dieses Prinzip Quereinsteigerinnen an die Spitze nachdenken? Werden sie ihre Kandidatinnen in Zukunft genauer prüfen? Was meinst du?
Zumindest intern werden die Grünen ganz bestimmt ihre Lehren ziehen aus diesem Wahlkampf. Ich habe auch schon gehört, es gibt andere Parteien, die aus dem grünen Wahlkampf ihre Lehren ziehen und jetzt irgendwie so ein bisschen Krisenkommunikationstrainings etc. machen. Also der ganze Fall hat schon relativ viel bewirkt, so in dieser ganzen politmedialen Blase. Vielleicht wird auch eine Lehre sein, die die Grünen ziehen, dass man sich eben auf verdiente Grüne vielleicht auch etwas mehr verlassen kann. Das zeigt ja jetzt eigentlich der Fall Weitz. Wobei man natürlich sagen muss, dass der als Listenzweiter natürlich auch nur deshalb so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil eben die Listenerste in Kritik stand. Grünen-Chef Werner Kogler hat auch schon selbst angekündigt, dass man aus Fehlern lernen wolle. Also so hat er das, glaube ich, formuliert. Ja, ich glaube, wir werden dann sehen, ob diese Learnings dann auch in der breiten Öffentlichkeit geteilt werden.
Wir dürfen auch nicht vergessen, wir wissen seit heute ganz fix, dass am 29. September der Nationalrat in Österreich gewählt wird. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit für die ganze politische Szene nachzudenken. Katharina Mittelstädt, vielen Dank auch dir für die Einschätzung heute.
Danke für die Einladung, Tobi, gerne.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Infos zum Tag. Unter anderem sprechen wir nochmal über den jetzt fix angelaufenen Nationalratswahlkampf. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Thema des Tages gut finden, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach der Wahl ist vor der Wahl. Heute Mittwoch wird der Termin für die Nationalratswahl in Österreich im Herbst fixiert. Nämlich jetzt fix am 29. September 2024. Rund 3 Monate sind es also noch und der Wahlkampf ist nach dem Stimmungsbarometer EU-Wahl in vollem Gange. Nach dem knappen Ergebnis an der Spitze haben Freiheitliche, ÖVP und Sozialdemokraten einen Dreikampf ausgerufen. Herbert Kickl spricht weiter von einem Kanzleranspruch. Die ÖVP sagt, sie wolle nicht mit ihm koalieren und die SPÖ steckt mal wieder im Richtungsstreit. Zweitens, Hunter Biden, der Sohn des US-Präsidenten Joe Biden, wurde gestern am Dienstag von einem Gericht verurteilt. Es geht um eine Schusswaffe, die Hunter Biden vor einigen Jahren gekauft hat. Zu der Zeit war er drogensüchtig, wie er heute selbst sagt. Damals hat er es aber verschwiegen, was in den USA beim Waffenkauf illegal ist. Für seinen Vater Joe Biden kommt das zur Unzeit, mitten im Wahlkampf gegen Donald Trump. Die Republikaner versuchen, Bidens Familie jetzt als kriminell darzustellen. Biden selbst nutzt die Verurteilung, um zu signalisieren, dass auch seine Familie nicht über dem Gesetz steht. Und drittens, der FPÖ-Mandatar Michael Sommer hat mit seinem Auto und 2 Promille Alkohol im Blut einen Unfall verursacht. Er bleibt aber trotzdem im Amt. Auf dem Weg in seine Wohnung hat das Auto einen Reifen verloren und auf der Wiener Nordbrücke krachte er dann in ein anderes Auto. Abgesehen von den kaputten Fahrzeugen und dem vorerst abgenommenen Führerschein hat der Unfall aber keine Konsequenzen. Sommer ist Wirtschafts- und Jugendsprecher der niederösterreichischen FPÖ und wird es auch weiterhin bleiben. Ein interessantes Detail gibt es bei der Sache noch. Sommer ist ein Elektroauto gefahren. Erst Ende Mai wettete er jedoch gegen Elektromobilität und hat den Grünen Doppelmoral bei dem Thema vorgeworfen, wie die Kronenzeitung berichtete. Mehr zum Thema und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf derstandard.at nachlesen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das mit einem Standard-Abo. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. An dieser Folge haben meine KollegInnen Clarissa Donati und Scholt Wilhelm mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.